Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin Ernährungstherapeutin und hier eure persönliche Ernährungserklärerin. Und heute haben wir ein Thema, das ich sehr gerne mag und mit dem ich mich viel beschäftige. Und zwar geht es um die Sättigung. Und da habt ihr mir in den letzten Monaten immer wieder Fragen geschickt und drei habe ich mir herausgeholt. Und zwar von Chilling Chick auf Spotify. Ich habe eine Frage zur Sättigung. In der Früh beim Mittagessen und auch beim Nachmittagssnack spüre ich meine Sättigung schon recht gut. Und normalerweise kann ich auch aufhören, sobald ich satt bin. Aber das Abendessen eskaliert unter Anführungszeichen oft und ich fühle mich dann nicht befriedigt, beziehungsweise spüre ich nicht, wann ich satt bin. Ich stelle mein Essen so gut es geht nach der Fastformel zusammen. Gibt es eine Idee, woran das liegen kann, beziehungsweise was ich sonst machen kann? Oder dann die Eva hat mir geschrieben per E-Mail, du betonst immer wieder, wie wichtig Frühstück ist. Ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen, überhaupt zu frühstücken. Meist selbstgemachte Hafertopfenweckerl mit Cottage Cheese. Allerdings habe ich morgens wenig Appetit und kaum Hungergefühl und muss mich regelrecht zwingen, die Portion aufzuessen, um die 30 Gramm Eiweiß zu bekommen. Jetzt frage ich mich, ob das nicht im Widerspruch dazu steht, auf mein Sättigungsgefühl zu hören. Dann würde ich aber nur ein paar Bissen essen und meinen Eiweißbedarf sicher nicht decken. Hunger bekomme ich dann meistens erst gegen Mittag. Und noch eine dritte Frage, die Sigrid auch per E-Mail. Ich habe eine Frage zur japanischen Küche. Ich höre immer wieder, dass Menschen, die nach Japan gezogen sind, automatisch abgenommen haben, beziehungsweise Japaner, die in unsere Gefilde gezogen sind, zugenommen haben. Die Frage hat jetzt vielleicht für die Sigrid nicht unbedingt nach einem Sättigungsthema geklungen, aber ihr werdet dann bald verstehen, worum es zur Sättigung hineingehört. Und deswegen wollte ich mal alle diese Fragen, ich wollte mal Sättigung besser erklären und so ein paar Dinge und ein paar Hacks für euch erklären und dann auch diese Fragen nochmal am Ende detailliert beantworten. Also, wir wissen, wer abnehmen möchte, muss weniger essen, als er verbrennt. Und bei weniger Essen denken viele an hungrig bleiben, die Portion verkleinern, eben nicht zu viel essen, bis man angenehm satt ist. Und wenn man es nicht schafft, liegt das an deinem Durchhaltevermögen und deiner Disziplin. Und dabei ist es eigentlich eine biochemische Frage des Körpers. Ich habe schon oft betont, für die, die es schon oft gehört haben, noch zur Wiederholung, aber überlegt euch mal, das ist nämlich etwas, was sich ganz wenige Menschen so wirklich überlegen. Sie glauben, dass wir alle ein ähnliches Sättigungsgefühl haben oder eben, dass Dicke viel hungriger sind und die müssen halt früher aufhören zu essen. Aber es ist eben so, dass Menschen mit Normalgewicht, die sind nicht gleich hungrig wie Menschen mit Übergewicht und die hören auch nicht zu essen auf, wenn sie noch hungrig sind, sondern die essen sich satt. Aber dann, wenn sie satt sind, haben sie weniger Kalorien zu sich genommen wie jemand, der sich satt isst, wenn er übergewichtig ist. Und das klingt jetzt irgendwie vielleicht entweder kompliziert oder total logisch, aber worum es geht ist, wenn du übergewichtig bist und du schaust mit Neid auf die schlanken Menschen, die von Natur aus schlank sind und weniger essen als du, die sind früher satt als du. Die haben nicht mehr Disziplin. Die bleiben nicht hungrig oder die können nicht verzichten die ganze Zeit. Niemand kann die ganze Zeit hungrig bleiben. Hunger ist ein ganz starkes Überlebenssignal. Ja? Der Körper muss in der Evolution der Menschheit gelernt haben, dafür zu sorgen, dass wir nicht versehentlich verhungern. Der muss dafür sorgen, erstens, dass wir genug Kalorien zu uns nehmen, aber auch die Nährstoffe. Weil wenn jetzt jemand, ein Steinzeitmensch, der einfach zu doof geboren wird und dann frisst er leider, Entschuldigung, isst immer nur die gleichen Dinge, aber versehentlich leider nie einen wichtigen Nährstoff, dann würdest du irgendwann daran sterben, an einer Mangelernährung. Oder du wärst nicht mehr fruchtbar. Und das Ziel der Evolution ist, dass du überlebst und dass du fruchtbar bist. Und deswegen hat unser Körper ganz komplizierte Mechanismen entwickelt, um sicherzustellen, dass dein Körper alles kriegt, was er braucht, um nicht zu verhungern und aber auch um fruchtbar zu bleiben. Und das wird oft unterschätzt, weil die dann oft sagen, na ja, aber wir haben halt jetzt mehr Nahrung, aber wir haben kein Signal für zu viel und deswegen essen wir alle zu viel und haben viel zu viele Nährstoffe. Und das stimmt aber so nicht. Und deswegen ist das, für mich ist Sättigung der Knackpunkt und vielleicht muss man noch mal kurz ausholen, diese GLP-1-Mittel, die es jetzt gibt, also die eigentlich dafür, also die, ich sage jetzt mal vereinfacht, Ozempic und Co., diese Abnehmspritzen. Alles, was die machen, ist, dich früher satt zu machen. Die schicken ein ganz starkes Sättigungssignal, mehr tun die nicht. Die machen keine Fettverbrennung verbessern, die machen nichts anderes. Stabilisieren ein bisschen den Blutzucker, aber dann vor allem machen sie dich früher satt. Und dann nehmen die Leute ab, weil sie früher satt sind. Und jetzt ist die große Frage, okay, wenn jetzt Menschen ein unterschiedliches Sättigungsgefühl haben, kann man das beeinflussen? Kann man das verändern? Kann man da irgendwas tun? Und die schöne Antwort ist ja, und es geht relativ einfach. Und deswegen wollen wir uns das einmal kurz anschauen. Also, es ist kein Disziplinproblem, sondern wir müssen schauen, welche Faktoren bei dir die größte Rolle spielen. Sättigung ist ein Riesenthema in meiner Arbeit seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen, ich habe dieses Faustformel 3S-Programm. 3S steht für 3 Schritte. Und der erste Schritt, da geht es um Heißhunger. Und der ganze zweite Schritt dreht sich um die Sättigung. Ich mache jetzt einen groben Überblick über diesen zweiten Schritt. Wenn es dich interessiert, wir verlinken den Kurs auch in den Shownotes. Und dann kannst du das anschauen, wenn es für dich interessant ist. Also, wie funktioniert eigentlich Sättigung? Und es ist so, dass wir wissen ja, ich habe es ein paar Mal erklärt, es gibt ein paar mechanische Signale und dann gibt es ein paar biochemische, hormonelle Signale. Und das erste mechanische Signal ist, wie oft wir kauen, wie viel wir kauen und auch lustigerweise der Kauwiderstand. Also wenn wir kauen, dann zählt der Körper mit und also das Gehirn mit, zählt so mit und quasi ein wichtiger Aspekt davon ist, wie oft hast du an dem Tag gekaut. Da werden wir auch oft heute darauf zurückkommen. Sättigung ist sehr individuell. Für manche Leute ist dieses Kauen ein ganz wesentlicher Faktor scheinbar. Und es sind oft die Menschen, die mir sagen, so eine Suppe, egal was da drinnen ist, oder ein Shake, so ein Smoothie, das gibt bei mir nicht aus. Egal wie viel ich davon trinke und egal wie viel Protein drinnen ist, es sättigt nicht, es befriedigt mich nicht. Und das sind dann scheinbar Menschen, für die die Kauaktivität wichtiger ist. Ja, und wir haben das schon oft in Kursen gehabt. Und dann geben wir ihnen die exakt gleichen Zutaten, aber eben nicht püriert als Suppe, sondern zum So-Essen auf einem Teller, zum Kauen. Und dann sind sie total happy und sofort satt mit genau den gleichen Nährstoffen. Ja, also dieses Kauen ist für manche wichtiger und für manche gar nicht. Die sind total happy mit ihren Shakes und ihren Smoothies und andere eben nicht. Zum Kauen, wer jetzt sofort an Kaugummi denkt, haben wir eine ganz spannende Regalfrage, die mache ich zum Schluss. Da geht genau um dieses Thema. So, jetzt haben wir das Zeug runtergeschluckt, es landet im Magen. Und der Magen ist ja so ein Sack und da liegen die Dinge drinnen und werden jetzt mal das Eiweiß wird dort verdaut vor allem, sonst passiert nicht viel. Der Magen hat aber ein Dehnungssignal, das heißt, wenn sich der Magen, vor allem das obere Drittel des Magens, ausdehnt, dann gibt es ein ganz starkes Sättigungssignal ans Gehirn. Und das heißt, Dinge, die mehr Volumen haben, Dinge, die länger im Magen bleiben, schicken dort ein stärkeres Signal. Und diese Magenausdehnung, die ist eben ganz, ganz wesentlich. Und wonach das klingt, ist eben auch, jetzt vielleicht an Denken, ist, da geht es rein um das physikalische Volumen. Also wenn du etwas isst, was viel Menge hat, größere Mengen ist, macht dich das früher und mehr satt. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie das zusammengesetzt ist, aber das spielt lustigerweise für dieses Signal fast keine Rolle. Also es geht nicht darum, ob das ein Berg an Nudeln oder Fleisch ist, auch ein Berg Salat. Hauptsache, dieser Magen hat einfach diesen Dehnungsreiz. Ja? Und jetzt, ab da kommen jetzt dann die hormonellen Signale ins Spiel. Das heißt, jetzt geht es darum, wie schnell landet es im Dünndarm, weil nach dem Magen wurde noch gar nichts aufgenommen. Und im Dünndarm, nach dem Magen, nehmen wir jetzt alle die Nährstoffe der Reihe nach auf. Und da kommt eben, wenn das jetzt langsam daherkommt, da kommen diese GLP-1, die verschiedenen hormonellen Signale, je nachdem, wie viel, welche Geschwindigkeit und vor allem, welche Nährstoffe dahergekommen sind. Und jetzt, wer mal mitgedacht hat, wir kauen, wir schlucken runter und je nach Essen, Mahlzeitszusammenstellung, kann es wenige Minuten, aber mit Protein liegt das Zeug 1, 1,5, 2 Stunden im Magen manchmal. Ja, dann kommt es in den Dünndarm. Dann landen diese Nährstoffe, die Nährstoffe an der Darmwand und können Signale schicken. Das heißt, 2 Stunden später weiß der Körper, welche Nährstoffe gekommen sind. Ja, aber du bist ja schneller satt als nur noch 2 Stunden. Also woher weiß der Körper das? Und wer sich an die Folge erinnert mit den Aromen und den Geschmacksverstärkern, er lernt eben, das an den Geschmack zu koppeln. Das heißt, dein Körper lernt, wenn das nach Fleisch schmeckt, dann kommen gewisse Aminosäuren. Wenn das so schmeckt, dann kommen andere Nährstoffe. Und deswegen kann er sehr viel schneller ein Signal schicken und sagen, ha, den Geschmack hatten wir heute genug, weil ich davon ausgehe, dass mit diesem Geschmack später diese Nährstoffe kommen werden. Danke, wir haben genug. Ja, weil sonst wird sich das zeitlich ja gar nicht ausgehen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir reden ja bei Aromen, haben wir davon geredet, dass man Geschmack und Nährstoffe entkoppeln kann. Weil etwas schmeckt nach, ich sage jetzt Mango, aber dann kommt keine Mango. Ja, und das ist die Entkopplung stört das Sättigungsgefühl. Das heißt, je besser diese Verbindung bei dir da ist, je mehr sich dein Körper darauf verlassen kann, dass das, wonach es schmeckt, ist auch das, was dann daherkommt, umso schneller kommt das Sättigungssignal. Ja, also wir haben diese, da gibt es Hungershormon, wenn dein Körper wenn der Magen leer ist, dann steigt Ghrelin. Ich habe immer Ghrelin mir nicht merken können, was davon das Hungern, was das Sättigungshormon ist. Und meine Eselsbrücke, wenn ihr sie wissen wollt, ist, Ghrelin klingt wie ein knurrender Magen. Der knurrt der Magen und deswegen ist das Hungerhormon. Leptin ist das Sättigungshormon. Also verschiedene Sättigungshormone werden dann ausgeschüttet. Und dieses Ghrelin ist vor der Mahlzeit höher und dann, wenn der Magen gefüllt ist, sinkt es und dann, wenn es in den Dünndarm kommt, kommen die anderen daher. Aber wie gesagt, der Geschmack ist auch wichtig und natürlich auch, wie lang es dann im Mund bleibt. Und es gibt eben, das sind jetzt so die rein biochemischen, mechanischen Dinge, wie Sättigung funktioniert, aber wie schnell du satt bist, da spielen noch ganz viele andere Faktoren auch eine Rolle. Also Ich habe schon vorher gesagt, Kauen allein macht einen Unterschied. Aber alle diese Faktoren stimmen natürlich, aber ob sie bei dir besonders wichtig sind, das ist individuell verschieden. Man weiß zum Beispiel aus Studien, dass übergewichtige Menschen eher ihr Sättigungsgefühl nach äußeren Signalen orientieren. Also zum Beispiel, ist der Teller leer? Weil die haben als Kind gelernt, den Teller leer zu essen, unabhängig davon, wie es ihrem Körper geht. Und deswegen satt zu sein heißt, der Teller war leer. Oder auch, haben andere Menschen um dich herum aufgehört zu essen. Das heißt, die Mahlzeit geht so lang, solange die anderen auch essen. Wenn die aufhören, dann ist es quasi, also solche Signale sind für die wichtiger. Und Menschen, die normalgewichtig sind oder schlank sind, die haben eher interne Signale. Also wie fühlt sich das im Körper an? Und alles spielt trotzdem bei allen auch eine Rolle, aber das tendiert man dazu, das kann man aber auch ein bisschen umlernen, so ist es nicht. Was eben eine sehr große Rolle spielt, ich habe gerade von anderen Menschen geredet, ist die Umgebung. Also manche Menschen essen eher mehr, wenn sie in Gesellschaft sind, wahrscheinlich weil sie abgelenkt sind oder weil sie sich an der Essdauer der anderen orientieren. Manche Leute essen weniger, weil sie eben sich mehr Zeit lassen beim Essen. Also ich zum Beispiel esse eher weniger, wenn andere Leute dabei sind, weil dadurch, dass ich mit denen spreche und abgelenkt bin, ich mehr Pause mache, weil ich esse ungefähr so schnell, wie ich meistens rede. Und deswegen bin ich eher beim Inhalieren als beim Essen und alles, was mich bremst, hilft mir. Und wenn ich mit anderen Leuten im Gespräch bin, dann esse ich eher langsamer. Nicht viel langsamer, aber ein bisschen. Was für alle Menschen stimmt, ist, wir essen von kleineren Tellern weniger als von größeren Tellern. Das ist auch so, wenn ich dich davor warne und sage, Achtung, das ist ein sehr großer Teller, davon isst du jetzt mehr. Und du sagst, ja, ich passe eh auf. Macht keinen Unterschied. Dein Körper, dein Gehirn signalisiert dir quasi, was eine Portion ist. Und die schaut hier sehr groß aus. Das heißt, von dieser größeren Portion isst du dann automatisch mehr, wenn du sie nicht überhaupt ganz aufisst. Das heißt, die Besteckgröße macht einen Unterschied. Das hat damit zu tun, wie schnell wir das Essen auch reinschaufeln können. Und wir essen einfach mit einem kleineren Löffel, mit einer kleineren Gabel weniger, als wir den großen Löffel oder großen Gabel gegessen hätten. Einfach deswegen, weil wir gleichzeitig mehr in den Mund schieben können. Und wie gesagt, unser Gehirn zählt da sehr simpel mit. Eins, eine Portion eins, ein Bissen eins. Ob der Bissen doppelt so groß war wie der andere, das sieht unser Gehirn jetzt nicht. Er sagt immer ein Bissen, ein Bissen, ein Bissen. Ja? Und die waren aber vielleicht doppelt so groß wie die anderen. Und das heißt, Tellergröße, Besteckgröße macht einen riesigen Unterschied. Wir kommen auch noch zum Beispiel, was ist eine Portion? Jetzt, wenn du eine Tüte Chips aufmachst und aus der Tüte isst, eine Tüte Chips ist eins. Das ist für dein Gehirn eine Portion. Je größer die ist, ist trotzdem nur eins. Und ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt und wer Muffins kennt, das sind diese kleinen Kuchendinger, die waren früher klein, wie halt die von einem Muffinblech. Das sind sehr kleine Sachen. Inzwischen, also als ich damals dort war, ist ein Muffin, wenn du den kaufst, so groß wie ein Kindskopf. Das ist riesig. Aber dein Gehirn kann das nicht unterscheiden. Er sagt, das ist ein Muffin. Ein Muffin ist eine Portion. Dass es viermal so groß ist wie früher, registriert dein Gehirn leider nicht. Was auch viel ausmacht, ist Licht und Stimmung. Da gibt's wirklich ganz spannende, da gibt's so ganze Labore, die Restaurants nachbauen und dann genau schauen, welches Licht und welche Musik und welche Farben die Leute dazu bringen, dass sie mehr konsumieren. Und ich kann euch versprechen, dass McDonald's solche Sachen auch ganz sicher hat, weil die alles untersuchen. Und die wissen genau, wie groß ist der Blatt, wie groß die Verpackung, wie das Licht sein muss, wie die Farben sein müssen, damit Menschen mehr konsumieren. Und Deswegen schauen teure und gute Restaurants so aus, wie sie ausschauen, weil sie einfach das gedämpfte Licht und die gemütliche Stimmung uns dazu verleiten, dass wir mehr konsumieren, weil das ist das Ziel davon. Ja? Darauf haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel Einfluss, aber nur, dass ihr das so als Hintergrund ist, auch einer der Faktoren. Worauf ihr Einfluss habt, ist die Größe der Portion, die ihr entweder auf euren kleinen oder großen Teller tut, aber auch, wie ihr es präsentiert. Also da geht es darum, wenn du zum Beispiel von einer gemeinsamen Schüssel isst, und wir haben ein bisschen nachgedacht und uns ist jetzt nichts eingefallen, was wir bei uns so in Europa gemeinsam essen. Also in Amerika kenne ich jetzt wieder Chicken Wings. Da wird ein Riesenberg an Chicken Wings gebracht und jeder nimmt halt immer von diesem Berg runter und tut dann die Knochen irgendwo hin. Da ist uns jetzt nichts eingefallen. Wenn euch was einfällt, was wir hier so essen, das wir übersehen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Pommes ist mir noch eingefallen. Aber sonst bin ich eher bei Popcorn und Chips und so Dingen, die in großen Schüsseln irgendwo bei einer Party herumstehen zum Beispiel. Weihnachtskekse wären vielleicht noch was. Da steht so ein Keks- oder Plätzchenteller in Deutschland am Tisch und man nimmt sich immer runter. Und da kann das Gehirn jetzt nicht quasi zählen, da tut sich das Gehirn schwer, wieder diese Portion zu sehen. Und deswegen ist es ganz, ganz hilfreich, wenn du das nimmst und einfach davor für dich auf einen kleinen Teller in eine kleine Schüssel tust. Und von dort dann isst. Du kannst dir gern mehr nachnehmen, aber immer zuerst nimmst du die Portion auf deinen Teller in deine Schüssel und dann isst du diese Portion in Ruhe, weil dein Körper, dein Gehirn dann die Möglichkeit hat, quasi eine Portion wahrzunehmen und nicht im Nichts schätzen muss, wie viel du von deiner Chipstüte gegessen hast. Und das Gleiche gilt, wenn du die große Chipstüte zu Hause aufmachst und sie alleine vom Fernseher isst. Es geht nicht darum, dass andere mitessen, sondern dass dein Gehirn sagt, eine Tüte ist eins. Und deswegen tu dir einen kleinen Teil raus auf deine kleine Schüssel und wenn du danach noch magst, hol dir nach. Das ist nicht das Problem. Es geht nicht darum, dass du nur das isst. Es geht darum, dass du deinem Gehirn die Chance gibst, zu registrieren, was du gegessen hast. Und auch wenn du danach dir nachgenommen hast, wette ich mit dir, dass du trotzdem um 10-20% weniger gegessen hast, wie das, was du direkt aus der Tüte gegessen hättest. Ja, also uns ist eingefallen Pommes, Brot, Korb und Kekse. Falls euch was anderes einfällt, was ihr gemeinsam aus Schüsseln, Körben und so essen, gerne Beispiele, weil ich muss es oft erklären, ich brauche gute Beispiele. Eine Portion ist eins, genauso wie wenn der Teller groß ist, ist das der Rahmen von der Portion. Und wenn das gleiche Essen auf einem kleineren Teller ist, dann schaut das voller aus, dann schaut das mehr aus für dein Gehirn und dein Gehirn kann das eben anders irgendwie wahrnehmen. Der nächste Riesenfaktor, der eine Riesenrolle spielt, und da bin ich die Schlimmste dabei, das ist Nebenbei-Essen. Das heißt, mit dem Handy in der Hand, mache ich praktisch immer, oder vor dem Fernseher. Und auch hier gibt's große Unterschiede. Also zum Beispiel, manche Leute werden so abgelenkt, die spüren überhaupt nicht, was sie essen. Und bei manchen ist es okay. Wenn du aber mit dem Sättigungsgefühl kämpfst, ja, dann kannst du dir so eine eigene Regel machen, dass du sagst, ich darf alles essen. Ich darf alle Kekse, alle Schokolade, ich darf alles essen. Aber alleine in der Küche, ohne Handy und ohne Fernseher. Das heißt, du sitzt vorm Fernseher und sagst, ich hab so Lust auf Schokolade. Kein Problem. Du stehst auf, du bist in die Küche, du setzt dich hin, du legst sie auf einen Teller, damit du sie optisch gesehen hast, deine Portion, und dann isst du sie dort mit Genuss und in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen. Und dann gehst du wieder zurück zum Fernsehen. Und ich wette mit dir, die Portion hat sich gerade mindestens halbiert. Weil das nebenbei immer wieder einen Bissen essen, wo man es gar nicht wahrnimmt, das ist, ich verstehe es, ist total entspannt und nett und lustig. Aber wenn es darum geht, dass der Abend eskaliert, dann ist in solche Sachen hilfreich. Du verbietest dir nichts, du brauchst nicht standhaft bleiben. Es gibt nur die Regel, nicht hier. Und die Portion liegt vorher am Teller. Ich habe vorher gesagt, Menschen und Reden ist auch ablenkend und ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Manche Leute essen dann, ist für dieses fast wie Handy und Fernsehen schauen und dann essen sie mehr, weil sie es gar nicht bemerken und andere essen weniger. Da musst du einfach schauen, wie sehr du da beeinflusst bist. Wir kommen noch zu ein paar Tricks, die du machen kannst, um das dann trotzdem in den Griff zu kriegen. Ich weiß, ich sage es ständig, aber hier jetzt wieder. Nein, es kommt jetzt nicht Protein, jetzt kommt der Schlaf. Schlaf hat eine riesen Auswirkung darauf, wie hungrig du am nächsten Tag bist, wie deine Zellen auf Zucker, auf den Blutzucker, auf alles reagieren. Und deswegen Schlafmangel macht dich hungriger und lässt dich vermehrt zu Süßen und Fetten greifen. Das heißt, Schlaf ist einfach eine nicht verhandelbare Sache. Der Körper braucht so viel, wie er braucht. Und du kannst es nicht mit was anderem ersetzen, sonst ersetzt er mit Zucker. Stress ist auch so eine Sache. Stress ist ein bisschen individuell auch wieder. Also erstens einmal akuter Stress. Ganz schnell, ganz hoher Stress sorgt bei den meisten Menschen dazu, dass sie keinen Hunger haben. Das ist, weil Stress ist ja immer Flucht oder Kampf. Und wenn ich kämpfen oder flüchten will, dann soll der Körper jetzt nicht abgelenkt werden, dass er frühstücken soll, sondern es geht nur noch darum, dass wir überleben. Und deswegen ist beim Überlebenskampf, bei Flucht oder Kampf, der Appetit einmal abgestellt. Wenn der Stress chronisch wird, wenn er länger andauert, dann beginnen die meisten Leute damit, darauf zu reagieren, dass sie mehr essen. Da gibt's noch immer ein paar wenige, die dann wie zugeschnürt sind und keinen Bissen runterkriegen. Aber die meisten reagieren dann damit, dass wir, wenn wir langfristig kämpfen und flüchten müssen, ständig und immer wieder, sagt sich der Körper, ich brauche schnelle Energie. Und was ist schnelle Energie? Zucker. Und deswegen kriegen wir bei Stress vermehrt Lust auf Zucker. Und der Zucker hilft uns dann auch, das Cortisol zu senken. Also holt uns ein bisschen runter, verändert die Gehirnchemie. Und deswegen fühlen wir uns anders. Und deswegen bei chronischem Stress, die meisten neigen dazu, dass sie dann mehr essen, vor allem Süßes. Und jetzt kommen wir so zwischendrin mal zu dieser, ich mache die Fragen dann nochmal getrennt zum Schluss, aber das ist jetzt ein bisschen das, wo der Abend eskaliert. Das könnte mit Schlaf und Stress ein bisschen zusammenhängen. Andere Faktoren, die noch dazugehören, die man auch noch erwähnen muss, ist Alkohol. Alkohol ist ein bisschen betrogen, weil Alkohol stimuliert deinen Hunger, deinen Magen und stimuliert, dass du hungriger wirst. Deswegen sind Cocktails auch so gut. Die werden super verkauft vor dem Essen. Die Leute essen dann mehr. Es feuert deine Hungerhormone an. Aber was daran jetzt ein bisschen blöd ist, normalerweise, wenn ich jetzt einen Proteinshake trinke, dann weiß der Körper, dass da Nährstoffe kommen. Und daraufhin macht er dich bei der nächsten Mahlzeit weniger hungrig, weil er ja das kann. Er weiß ja, wie viele Nährstoffe gekommen sind. Er versucht das ja auszugleichen. Ja? Alkohol hat das nicht. Alkohol sind einfach die absolut leeren, zusätzlichen, sinnlosen Kalorien. Kalorien hat Alkohol übrigens fast so viel wie Fett, also ziemlich viel. Aber der Körper isst deswegen später nicht weniger, sondern genau gleich viel. Und dazu kommt noch was. Wenn der Körper in der Nacht damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen und loszuwerden, dann sorgt er sich nicht so effektiv und effizient um deinen Blutzucker. Und das heißt, das, was deine Leber ist dafür zuständig, die Gluconeogenese, dass der Körper den Blutzucker im Griff hat, das funktioniert dann nicht so gut. Und dann, wenn der Alkohol abgebaut ist, kommt zack, der Heißhunger. Und deswegen, man weiß, am nächsten Tag greift man eher zu süßen, fetten, deftigen Sachen, weil der Körper wieder sehr nach Energie schreit. Ich weiß, die Leute mit Hangover, die sagen, ich bringe nichts runter. In dem Fall habt ihr vielleicht Glück, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall reagiert es ein bisschen anders. Es ist individuell. Grundsätzlich ist der Körper am Tag nach Alkohol empfindlicher auf diese Dinge und er greift eher nach Süßen. Ihr wisst, wir haben schon ganz oft erwähnt, es gibt neben diesen, jetzt haben wir quasi normale Mahlzeiten anders gegessen, aber es gibt auch gewisse Lebensmittel, die für unseren Körper einfach anders wirken. Und wir reden oft von hochverarbeiteten Lebensmitteln und das stimmt, aber das Wort, das ich eigentlich hier suche, ist hyperschmackhaft. Weil ja, Studie über Studie über Studie zeigt, die Menschen, die mehr hochverarbeitetes essen, die essen mehr Kalorien pro Tag, die sind nicht so schnell satt, die sind übergewichtiger, die nehmen im Schnitt 500 Kalorien mehr zu sich, einfach deswegen, weil das Zeug hochverarbeitet ist. Und das ist ein Teil davon, wenn ihr überlegt, viele Dinge, die hochverarbeitet sind, sie haben eine sehr weiche Konsistenz. Also auch ein Burger und Pommes, die muss man nicht wahnsinnig intensiv kauen. Ja, da kann man abbeißen, zweimal drauf rumkauen und kann sie schon halb runterschlucken. Viele von diesen Dingen sind sehr weich, lassen sich sehr schnell konsumieren. Da kannst du ohne viel zu kauen relativ viele Kalorien zu dir nehmen. Das ist der eine Aspekt davon. Der andere Aspekt ist dieses Hyperschmackhafte. Und nicht alle hochverarbeiteten Sachen sind hyperschmackhaft. Proteinpulver ist hochverarbeitet, aber ist nicht hyperschmackhaft. Das Belohnungszentrum von deinem Gehirn beginnt nicht aufzuleuchten, wenn du löffelweise Proteinpulver isst. Hyperschmackhaft ist etwas, das süß, fettig und salzig gleichzeitig ist, weil es etwas ist, was quasi in der Natur, denke an die Steinzeit, so selten ist, dass es irgendwie ganz anders wirkt und lässt das Belohnungszentrum im Gehirn aufleuchten. Und das heißt, es hat eine Wirkung wie Drogen. Ja, es verändert, wie du dich fühlst. Und das ist eben sehr attraktiv und hat so einen leichten Suchtcharakter und das ist oft sehr schwierig aufzuhören zu essen. Vor allem, wenn die Kombination ist. Theoretisch sind auch Spaghetti Bolognese, also die sind süß, weil die Stärke in den Nudeln wird umgewandelt in Zucker im Körper. Die sind fettig, da ist Umami auch noch drin vom Fleisch und vom Parmesan und von den Tomaten. Salzig ist dabei. Also theoretisch sind Spaghetti Bolognese auch hyperschmackhaft. Aber es hat jetzt noch einmal was anderes, du musst noch ein bisschen mehr kauen und auch davon ist es oft ein bisschen schwer aufzuhören, aber nicht so wie bei Pommes oder Burger oder Chips, weil die noch dazu noch mal ganz anders schneller geschluckt werden können. Ja? Und da kommen wir gleich noch zum letzten Faktor, so, das ist die Essgeschwindigkeit. Ich bin Weltrekordhalterin, ich schlinge, ich bin da leider ganz, ganz furchtbar und ich probiere es auch, aber es ist so, theoretisch sagen die Studien, dass es das Sättigungssignal erst circa 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit kommt. Das unterschreibe ich nicht 100%, muss ich sagen, weil ich einfach von mir selber und von so vielen Beispielen das kenne, dass das Sättigungssignal früher kommt. Grundsätzlich von der Biochemie ist es so, wegen der Magenausdehnung, bis die ersten Dinge im Dünndarm landen, das dauert einfach ein bisschen, bis diese Signale alle hochgefahren sind. Aber es gibt schon Menschen, und ich gehöre da auch oft dazu, und ich weiß es von vielen, vielen, die einfach, ich glaube, wegen dem Geschmack und vielleicht der Kaufrequenz sehr viel früher ein Signal kriegen, dass sie genug kriegen. Die müssen nicht 20 Minuten durchgehend essen, bis sie ein Sättigungssignal kriegen. Trotzdem ist es so, dass es für alle besser ist, wenn wir langsamer essen. Wir können auch die Nährstoffe besser aufnehmen. Und deswegen gibt's halt immer diesen Sachen, man sollte öfters kauen, dazu kommen wir gleich. Aber sich Zeit zu nehmen oder auch die Mahlzeiten so in Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise aufzuteilen. Den Salat vielleicht nicht zur Hauptspeise zu essen, sondern vorher zu essen, sodass da ein bisschen Länge hineinkommt. All diese Dinge können hilfreich sein. All diese Dinge, die ich jetzt habe, sind so praktische Ernährungstipps, ja, was du tun kannst, wie die Mahlzeit zusammengestellt sein soll. Und das ist mein Spezialgebiet. Und dann muss man einfach sagen, dass Essen ganz viele andere Funktionen auch noch hat. Soziale Funktionen, zum Beispiel kulturelle Funktionen. Und viel davon, was wir auch machen können, wir können mit Essen unseren Gefühlszustand verändern. Ja, und das ist etwas, was wir viele von uns quasi nie so, vielleicht nicht gut gelernt haben, aber nicht gescheit gelernt haben, ist, dass wenn sie gestresst sind, wenn sie traurig sind, dass sie frustriert sind, gelernt haben, ihre Gefühle zu verändern, zu managen, indem sie dann was essen. Weil dann verändert sich die Gehirnchemie. Und es ist, Gefühle haben ja mit Gehirnchemie zu tun. Der Grund, warum Antidepressiva wirken als Tablette, ist, weil wenn sich die Chemie in deinem Körper ändert, ändern sich deine Gefühle. Und genau gleich, wir können mit Essen unsere Gefühle verändern. Ja, nur kurzfristig, es ist nicht lang anhaltend, aber es geht. Und deswegen viele von uns, und es geht oft in der Kindheit los, und ich bin jetzt keine Psychologin und deswegen kann ich nicht sagen, ob es daher kommt, aber das ist so dieses, ein Kind weint, sei nicht traurig, iss ein Keks, hast du dir wehgetan, sei nicht weinen, hier hast du Schokolade. Wir trösten mit Essen. Essen gibt Geborgenheit und das mag einer der Faktoren sein, ich weiß nicht, welche anderen es gibt und deswegen arbeite ich seit vielen Jahren mit der Julia Nittmann zusammen, die ist unsere Ernährungspsychologin, die euch dabei unterstützen kann. Und es ist so, dass eben für viele Leute reicht es völlig, die Ernährungstipps umzusetzen. Die bringen da Ordnung rein und dann plötzlich ist der Rest gelöst. Ja, das war bei mir zum Beispiel so. Ich hatte früher schon so auch so richtige Fressanfälle und ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich oft aus Frust oder aus Traurigkeit mehr gegessen habe. Und dann habe ich für mich die körperlichen Faktoren gelöst, Blutzucker stabilisieren, ausreichend Eiweiß, diese Dinge. Und dann hat das andere keine Rolle mehr gespielt. Also ich war nicht mehr, dass ich nicht mehr traurig war, aber ich habe dann nicht mehr Essen angefangen. Und ich kann euch überhaupt nicht versprechen, dass das so ist, weil das ganz sicher individuell verschieden ist. Aber wenn ihr an der Grenze seid, wo ihr sagt, ich habe eigentlich alles gemacht, was auf der Liste steht, was man machen kann, um die Sättigung zu normalisieren, aber es klappt noch immer in gewissen Situationen nicht, dann kann sein, dass es vielleicht etwas ist, was man von der psychischen Seite angehen sollte. Und dafür gibt's professionelle Unterstützung. Holt euch die bitte. Ihr müsst da nicht alleine durch. Da gibt's Leute, die euch helfen können. Genauso wie ich beim Essen helfen kann, gibt's Leute, die dann helfen können, dass ihr diese Muster irgendwie loswerdet. Und jetzt kommen wir zurück. Wir hatten die Chilling Chick, die sagt, sie macht die Faustformel. Früh, Mittag, Nachmittag hat sie alles im Griff. Am Abend eskaliert's. Und es sind jetzt verschiedene Dinge, wie ich das angehen würde an deiner Stelle. Erstens einmal, schau, ob du genug schläfst. Schau, ob dein Frühstück wirklich passt und wie die Abstände zwischen den Mahlzeiten sind. Weil ich sage immer, Fressattacke am Abend repariert man in der Früh. Wenn das passt und du sagst, da kann man, also klar, perfektionieren kann man es immer, aber es ist eine gute Basis, ja, dann schau mal, was dich sonst triggert. Ist es der Stress? Ist es Frust? Ist es was anderes? Es kann auch sein Ablenkung. Manche Sachen sind eben dieses, du hast dir angewöhnt, vom Fernseher zu essen und dann geht dann einem ins andere und dann kann so eine leichte Regel wie, ich esse so viel ich mag, aber nur in der Küche und ohne Handy, kann da schon helfen. Aber wenn es wirklich eine psychische Ursache hat, dann ist es wahrscheinlich zu wenig. Und dann schau dir vielleicht an von der Julia die Website, die verlinkt man gerne in den Shownotes. Und dann vielleicht ist einmal so ein Coaching hilfreich. Ja, also das ist das eine. Und dann machen wir vielleicht die Eva auch noch. Die betonst immer wieder, wie wichtig Frühstück ist. Ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen, überhaupt zu frühstücken. Das war die mit dem Hafer-Topfenwecker, mit dem Cottage Cheese. sie zwingt sie dazu, das zu essen, hätte aber überhaupt keinen Hunger. Und jetzt hört sie ja damit eigentlich nicht auf ihr Sättigungsgefühl. Was man da machen sollte, und es ist so, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ist eine, finde ich, eine Übungssache. Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die sagen, ich bin einfach keine Frühstückerin, ich mag das nicht, ich esse zu Mittag. Irrsinnig oft sind es Menschen, die mit dem Gewicht kämpfen. Und es ist einfach so, es ist sehr, sehr schwierig, alle Nährstoffe, die ein Mensch braucht, in zwei Mahlzeiten, die dann noch übrig bleiben, unterzubringen. Und wenn ihr die Nährstoffe nicht unterbringt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr entweder Mängel habt oder ihr fangt an, vor allem Süßigkeiten und so zu essen. Und deswegen ist es schon gut, dass man sich das beibringt. Aber man muss sich auch herantasten. Und ich würde mich jetzt nicht zwingen, immer so viel zu essen, dass du einfach sagst, es ist zu viel, sondern iss ein bisschen mehr, also üb das, aber zwing dich nicht. Weil irgendwann, wenn man sich öfter zwingt, kommt dann der Ekel und dann wird es noch schlimmer. Ja, also deswegen bleib dran, dass du es isst. Vielleicht zwingst du dich nicht gleich zu den 30 Gramm, wenn du das im Moment dich eigentlich ein bisschen davor ekelt. Oder vielleicht machst du es auf zweimal, dass du sagst, ich esse es in der Früh und ich weiß, wir sollten 30 Gramm, aber es geht halt nicht. Und du machst zwei Stunden später am Vormittag noch eine Zwischenmahlzeit. In den meisten Fällen ist es so, dass der Körper, wenn er merkt, dass es ihm gut tut und dass er bei der Gelegenheit quasi Nährstoffe kriegen kann, dann beginnt er das auch zu signalisieren. Und dann fällt mir nur gerade spontan ein, schau dir auch an, wann du zu Abend isst. Weil vielleicht isst du zu spät zu Abend und deswegen hast du in der Früh keinen Hunger. Das könnte man auch nochmal anschauen. Also, wir haben alle Faktoren durch und jetzt geht es darum, wie können wir das jetzt eure Sättigung verbessern. Jetzt habe ich sechs verschiedene Tipps für euch. Erstens, wer kann es erraten, worum es geht? Das Protein-Sättigungsprinzip. Protein macht satt, das wissen wir. Früher am Tag macht es eher satt, weil es darum geht, der Körper, da gibt es einige, die sagen, wir essen so lange, bis wir unseren Proteinbedarf gedeckt haben. Wenn das in der ersten Tageshälfte schon der meiste gedeckt ist, dann sagt der Körper, danke, wir haben genug, heute verhungern wir nicht, alles ist gut, ich muss nicht permanent Hunger signalisieren. Ja, also das habe ich ja schon 100-mal gesagt. Da gab es eine Studie, die finde ich echt spannend, die wollte ich euch noch einmal jetzt hier so vorbeten. Da hatten die zwei Gruppen von Frauen und denen haben sie zuerst einmal so eine Basisernährung gegeben, damit die auch die gleiche Ausgangslage hatten. Und dann haben sie ihnen entweder Ernährung gegeben mit 15% Protein auf ihre Tageskalorien gerechnet oder auf 30% Protein auf ihre Tageskalorien gerechnet. Das ist sehr, sehr viel. Und die große Überraschung war, dass die Frauen, die 30% ihrer Tageskalorien als Protein gegessen haben, haben spontan um 440 Kalorien am Tag weniger gegessen. Und wenn die Leute kommen, die sagen, du musst weniger essen, als du zu dir nimmst, um abzunehmen, du brauchst ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag und wenn du das nicht berechnest, weißt nicht, woher soll es kommen? Das ist genau, wie die Faustformel funktioniert. Wir machen keine Kalorienvorschriften, sondern wir stellen die Mahlzeiten so zusammen, dass dein Körper alles hat, was er braucht. Und spontan essen die Leute weniger. Merken sie aber gar nicht, weil sie sich satt essen. Deswegen ist das ein Sättigungsthema, ja. Man hungert nicht über Wochen und Monate, sondern man isst sich angenehm satt. Und bei der Studie ging es nicht um Abnehmen. Ich habe auch vergessen, sie haben abgenommen. Ich habe es vergessen. 4 Kilo mehr, weiß ich nicht mehr. Die haben auch abgenommen, natürlich, bei 440 Kalorien weniger am Tag. Aber darum ging es gar nicht. Die haben nur geschaut, wie viel essen die Leute, wenn sie mehr Eiweiß kriegen. Aber, und ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, und ich kriege es so oft, dieser Proteinwahn, immer alle mit ihrem Proteinwahn, hört es einmal endlich auf. Ja. Ich wollte euch, aber dachte, jetzt mache ich mal Beispiele, also ich nicht, die liebe Agnes hat uns Beispiele rausgesucht. Was heißt denn jetzt 15% der Kalorien in Eiweiß oder 30%? Also, wir haben ein süßes und ein pikantes Frühstück. Das süße Frühstück hat 250 Gramm Naturjoghurt, 40 Gramm Haferflocken, ein Apfel, 20 Gramm Walnüsse. Da würden die meisten von euch sagen, wow, das ist echt viel Protein, da bin ich live dabei. Also wir kommen auf 20 Gramm Eiweiß damit. Das ist nicht schlecht. Das ist ein super Anfang. Wisst ihr, wie viel das ist in Prozent? 14,7. Das sind 15% Eiweiß. Das ist die Gruppe, die nicht weniger gegessen hat. Das ist die Gruppe, die nicht abgenommen hat. Und trotzdem sage ich, bei 20 Gramm Eiweiß sind wir schon schön dabei. Ja? Wenn wir das jetzt auf 30% heben wollten, die gleiche Mahlzeit, dann machen wir das mit 250 Gramm Skyr statt dem Joghurt. Sonst bleibt alles gleich. 20 Gramm Walnüsse, 40 Gramm Haferflocken, ein Apfel. Und weil Skyr so viel mehr Eiweiß hat als Joghurt, kommen wir daraufhin dann auf 36 Gramm Fett und sind bei 28% Eiweiß. Das ist noch immer weniger als die 30%, aber wir sind schon sehr nah dran. Ja? Und das ist der Grund, warum ich auf diesem Eiweißthema so herumreite. weil ihr habt keinen Mangel, aber es macht so einen Unterschied für eure Sättigung. Ihr esst spontan viel weniger und genau so kriegen wir unser Kaloriendefizit, nämlich nicht erzwungen. Und das ist das Problem. Wenn du sagst, ich esse weniger Kalorien, ich höre einfach früher auf zu essen, bevor dein Körper gesagt hat, das war genug, dann signalisiert er, ich kriege zu wenig. Und dann beginnt er sich dagegen zu wehren. Was wir wollen, ist, dass wir sagen, der Körper sagt, hallo, alles super, ich habe alles, was ich brauche und ich esse spontan weniger, aber ich habe die Nährstoffe, die ich brauche. Und so entsteht ein nicht erzwungenes Kaloriendefizit und so nimmt man erfolgreich ab. Okay, deswegen ist diese Sättigung so wichtig und deswegen reite ich da auch darauf um. Pikantes Frühstücksbeispiel, wir nehmen 2 Scheiben Vollkornbrot, 2 Scheiben Gouda, die sehr dick berechnet sind, also 50 Gramm Käse haben wir genommen, ganz wenig Butter, 10 Gramm Butter. Und dann sind wir bei 18 Gramm Eiweiß und das ist 15,6, also 15 Gramm Protein. Damit wir da jetzt raufkommen auf unsere 30%, nicht Gramm, sondern 18 Gramm, 15%, das ist das Wort. Wir nehmen wieder 2 Scheiben Vollkornbrot, wir nehmen aber jetzt Liptauer. Und den Liptauer, nicht den normalen, den ihr gekauft, zum Kaufen gekriegt, weil der ist meistens halb aus Butter oder Margarine, sondern meinen. Das ist ein normaler 200 Gramm Topfen, nimmt man als Basis mit 20% Fett, ist uns egal. Aber vor allem wollen wir nicht halb Butter oder Margarine drin haben, sondern die Basis von diesem Ding ist der Topfen, also Quark in Deutschland. Und das Rezept habe ich natürlich für euch. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen haben wir so ein PDF gemacht mit 3 High-Protein-Rezepten, falls ihr euch das runtergeladen habt. Es sind jetzt 4. Wir haben jetzt den Liptauer auch noch reingegeben. Also wer das nicht kennt, nicht aus Österreich ist, das ist ein Aufstrich, der ist so bekannt mit Paprika drin und Zwiebeln und so. Schmeckt sehr gut. Probiert das aus. Also holt euch entweder nochmal oder holt euch dieses PDF zum ersten Mal. Der Link ist in den Shownotes. Ganz wichtig, wer schon Mitglied ist, keine Sorge, natürlich ist das Ding sowieso schon längst in der App. Mit dem Liptauer von 200 Gramm Topfen haben wir jetzt 31 Gramm Eiweiß und das sind jetzt 29% dieser Kalorien. Also ihr seht, ja, ausreichend Eiweiß für eure Ernährung kriegt ihr schon, aber ihr kommt halt an die unterste Grenze von dem, was okay ist für den Körper. Das, wo der Körper dann sagt, jetzt habe ich echt genug, jetzt kann ich auch weniger nach Nahrung verlangen, da müssen wir schon ordentlich Gas geben mit dem Eiweiß. Ja? Der nächste Tipp, das war ja erst der erste. Der nächste Tipp ist Volumen erhöhen. Das heißt, die Mahlzeit sollte mehr Volumen haben, bei hoffentlich gleich viel oder weniger Kalorien. Und das ist das andere Wort für Gemüse. Wir brauchen mehr Gemüse. Ihr wisst ja bei der Faustformel, wer die noch nicht kennt, da sind immer mindestens 2 Faustgrößen Gemüse dabei. Es können 2, 4, 6, 8 sein, das ist egal. Mehr Gemüse liefert mehr Volumen. Wir wollen das, weil es den Magen ausdehnt und die Magenausdehnung in dem Fall uns hilft mit der Sättigung. Gemüse grenzt auch dann an das Wort Ballaststoffe und Viskosität sollte erhöht werden. Das heißt, Ballaststoffe sind wichtig. Auch das verlangsamt die Magenentleerung und hilft allem überhaupt, auch eurem Mikrobiom. Aber da geht es vor allem, es gibt lösliche und nicht lösliche Ballaststoffe. Nicht lösliche sind so, wenn ihr euch erinnert, so an Weizenkleie, das was im Vollkorn so ein bisschen, dass das Vollkornmehl gröber macht, das sind so nicht lösliche meistens. Und die löslichen sind die, die Gele bilden. Apfelpektin zum Beispiel ist ein löslicher Ballaststoff oder das Gel bei Leinsamen oder Chiasamen, diesen Schleim, der sich da entwickelt, diese Art von Gel, das ist in vielen Sachen drin. Wir reden von Vollkornsamen, Nüssen, Hülsenfrüchten und wieder Gemüse. Ja? Und wenn dieses Gel dabei ist, wird das Hungergefühl signifikant gesenkt, die Sättigung gesteigert, gibt es Studien über Studien. Und dann haben wir ja gehabt vorher, mehr kauen ist gut, die Kauffrequenz bewusst steigern, heißt der Tipp offiziell. Und da lese ich ganz oft, jeden Bissen 20 bis 30 Mal kauen. Das stimmt ganz sicher. Ich halte das nicht durch. Ich bin ja froh, wenn ich es irgendwie 7 Mal kau. Das heißt, allein, dass ich da mitzählen müsste beim Essen, bis ich das 20 bis 30 Mal gekaut habe, also mit meiner Persönlichkeit ist es leider nicht vereinbar. Aber es ist grundsätzlich schon so, wenn wir mehr häufiger kauen und langsamer essen, ist das gut für uns. Mein Tipp ist hier. Erstens, versuch einmal so lange zu kauen, bis du quasi nur an der Konsistenz nicht mehr erkennen könntest, was es ist. Also sagen wir, du schiebst dir Fleisch, Brokkoli und Kartoffeln in den Mund oder Reis und du solltest jetzt so lange kauen, dass wenn du mit der Zunge dran stupst, du nichts weißt, war das jetzt ein Stück Fleisch, ein Stück Brokkoli oder ein Reiskorn. So gut sollte es zerkaut sein. Mal schauen, wer das schafft. Die andere Möglichkeit, das ist gleichzeitig ein guter Tipp oder auch einfach nur alleine, und das ist, leg nach jedem Bissen die Gabel oder den Löffel wirklich weg. Und das ist so, wie gesagt, ich schlinge mein Essen und ich merke das oft so, dass man schiebt sich das in den Mund und dann, während man dreimal gekaut hat, quasi wartet der nächste Bissen schon mit der Gabel vor dem scheunen Tor darauf, dass wir endlich runterschlucken. Und weil er schon wartet, schlucken wir schnell runter und schieben den nächsten nach. Und wenn wir den ablegen und nochmal bewusster kauen und uns Zeit geben, allein das Ablegen wieder aufnehmen hilft dir, dass du das verlangsamst und vielleicht ein bisschen besser kaust. Also wie gesagt, das macht ganz viel aus für die Nährstoffaufnahme auch und dass der Körper wahrnimmt, was da alles an Nährstoffen drinnen ist. Also das ist ganz wichtig. Genau, beim Gabel hinlegen, das andere ist, wenn du jetzt was, kleinere Gabeln, kleinere Löffel haben wir eh schon besprochen. Das nächste ist, auch wenn du was Flüssiges isst, eine Suppe, ein Shake, ein Smoothie, kaus. Also jeden Bissen einspeicheln. Das heißt, du nimmst einen Schluck in den Mund, du speichelst in Ruhe ein, du musst es jetzt nicht 30 Mal kauen. Das finde ich absurd. Theoretisch wäre es gut, aber lass mal die Kirche im Dorf. Und dann schluckst du es runter. Also nicht dieses, ich kann ein Shake in 30 Sekunden einen halben Liter runterschütten. Es geht nicht darum, was du kannst, sondern was deinem Körper gut tut. Und gib ihm eine Chance, dass er die Nährstoffe auch wahrnehmen kann und dir Sättigung signalisieren kann. Und dann, und das ist etwas, das auch irgendwie lustig ist, der Kauwiderstand spielt auch eine Rolle. Das habe ich ja vorher erwähnt, bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln, die oft sehr weich sind, sehr Sachen, die man nicht kauen muss. Und da gab es eben auch Studien mit Kauwiderstand. Und je härter die Sachen waren, die haben mit harten Kaugummi gearbeitet, umso weniger hungrig waren die Leute. Also das Gehirn zählt nicht nur mit, sondern es zählt auch quasi, wie hart war die Arbeit. Und was ich damit meine ist, ich weiß, es gibt manchmal so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel das Ding, ich liebe es ein dunkles Brot, das ein bisschen älter ist, das fast ein bisschen zäh ist, weil das muss ich ordentlich kauen, das liebe ich. Und ich mag auch Semmeln und ich mag auch Weißbrot. Aber da kann ich endlos essen. Ich werde von diesem Zeug nicht satt. Ich finde es herrlich, schmeckt total toll. Aber ja, und deswegen zieht es mich immer zu dem härteren, festeren hin. Das muss es nicht sein, aber ich sage zum Beispiel bei der Karotte, wenn ihr einen geraspelten Salat habt oder eben eine ganze Karotte zum Essen und wenn ihr mehr Karotten esst bei geraspelten Salat, um Gottes Willen, esst den geraspelten. Mehr Gemüse ist gut. Aber damit ihr wisst, was ich ungefähr meine. Also, dass man den Kauwiderstand, eher die härteren Sachen, dass man ein bisschen mehr kauen muss, das ist gut. Übrigens sehr gut für eure Zähne und euren Kiefer. Natürlich Schlafdefizit beseitigen. Ganz, ganz, ganz wesentlich. Ich wiederhole es jetzt nicht schon noch einmal, weil es einfach, Schlaf ist nicht verhandelbar. Kleinerer Teller, kleineres Besteck, haben wir schon gesagt. Die kleinere Gabel. Ich habe es vor kurzem mich erwischt, da war irgendwas mühsam zu essen, weil alles von der Gabel gefallen ist. Und dann habe ich meinen Löffel geholt und dann ging es ganz schnell. Aber genau das würde euch helfen, dass ihr eben das mühsamer macht. Wir haben auch ein bisschen lachen müssen und haben gesagt, oder jemand, der nicht mit Stäbchen essen kann, sollte mit Stäbchen essen. Dann dauert das Essen ganz sicher länger. Also ihr müsst euch nicht absichtlich quälen, aber ein Versuch ist es wert. Also, Chilling Chick haben wir beantwortet. Die Eva mit dem Frühstück nicht zwingen, aber üben. Ja, und dann taste dich dorthin und vielleicht kannst du dann auch dafür sorgen, gerade wenn du sagst, ich habe ein Mengenproblem. Bei so jemandem würde ich dann sogar sagen, schau, ob du nicht zum Beispiel Molkeprotein macht nicht wahnsinnig satt. Das ist der Vorteil davon in manchen Fällen. Du könntest jetzt in die Müsli irgendwas machen und das ist unterstützen mit dem Proteinpulver. Dann musst du nicht so eine große Menge essen. Solche Sachen wären vielleicht bei dir ganz relevant. Und jetzt kommen wir noch zur japanischen Küche-Frage von der Sigrid. Also sie sagt, ich höre immer wieder, dass Menschen, die nach Japan gezogen sind, automatisch abgenommen haben, beziehungsweise Japaner, die zu uns gezogen sind, zugenommen haben. Dazu muss man was sagen, weil dann viele sagen, die japanische Küche macht schlank. Das mag alles sein. Das, was ich heute erzählt habe, da geht es viel mehr um kulturellen Kontext und die Umstände. Ja, wie viel Zeit lassen die sich zum Essen? Wie groß sind die Portionen am Teller? Und das weiß ich, ich war noch nicht in Japan, aber Freunde von mir, die sagen, die Portionen sind dort viel kleiner am Teller. Ja, und es ist halt so, zumindest in Österreich, ein gutes Gasthaus, also idealerweise hängt das Schnitzel über den Teller. Ich weiß es von Japan nicht, aber ich weiß es von Frankreich, das finden die ordinär. Ja, das ist nichts Ansprechendes, das wollen die gar nicht. Das heißt, dort sind die Portionen kleiner, überschaubar. Sie sind zum Beispiel in mehrere Gänge aufgeteilt. Also es hat sehr viel mehr, glaube ich persönlich, mit dem kulturellen Kontext zu tun, wie wir essen, wann wir essen, wie die Portionen ausschauen, wie groß unsere Teller sind, als unbedingt damit, dass wir das essen, was da am Teller ist. Und natürlich, die japanische Küche ist eine sehr gesunde Küche, zumindest die traditionelle. Dagegen spricht nichts. Aber meiner Meinung nach musst du jetzt nicht deine Ernährung auf Japanisch umstellen, sondern eher die Dinge, die Umstände, die darum herum stattfinden, die sollte man sich ein bisschen genauer anschauen. Ich hoffe, das hat jetzt geholfen. So. Also, Sättigungsgefühle sind unterschiedlich, aber wenn du ein größeres hast, dann ist es kein Mangel an Willenskraft und es ist auch nicht empfehlenswert, dann zu versuchen, auf Dauer hungrig zu bleiben. Der Schuss geht unter Garantie nach hinten los. Deswegen funktionieren Diäten nicht. Ja? Deswegen müssen wir schauen, dass wir das Sättigungssignal reparieren. Dass du auch dann satt bist, wo deine dünne Freundin, deine schlanke Freundin satt ist. Die lässt nämlich die Nachspeise halb stehen und das ist ihr scheinbar total egal. Und du denkst da, ich esse jetzt nicht nur meine, ich esse ihre zweite Hälfte auch noch. Aber warum geht's der so? Die ist nicht disziplinierter. Das ruft sie nicht so, das Essen, und sie ist jetzt schon satt. Ja? Und da gibt's viele Sachen. Also das heißt, bau mal deine Mahlzeiten nach der Faustformel zusammen, schau, dass du das Volumen erhöhst. Es geht alles mit der Faustformel. Das Poster ist wie immer bei euch hier verlinkt. Schau mal, dass du von kleineren Tellern isst, vielleicht die kleinere Gabel nimmst. Vor allem isst ohne Ablenkung, isst langsamer. Und dann, wie immer, unterschätzt Schlaf bitte nicht. Als Sättigungsbooster schlaft's ausreichend und gut, geht's früh genug ins Bett. Das hilft echt. Wenn dich dieses ganze Thema interessiert und sagst, bah, da würde ich gern machen. Wir haben es vorher durchgezählt in dem Kurs, der Sättigungsschritt alleine besteht aus 22 Videos. Aber die sind nicht so aufgeteilt, dass du alle 22 schauen musst, weil es wäre der Wahnsinn, sondern du machst am Anfang den sogenannten Sättigungscheck. Da haben wir einen Fragebogen entwickelt und da weißt du dann, welcher Bereich für dich vielleicht wichtiger ist als andere und dann setzt du dort an. Aber wenn du wisst, darüber kann ich echt viel sagen und mache ich auch oft. Also wenn ich das Faustformel 3S interessiert, der ganze zweite Schritt dreht sich nur um die Sättigung. Wir verlinken es in den Shownotes. Und jetzt Chili Spice Girl schickt mir eine Frage zum Kaugummi-Kauen. Und zwar, zählt dieser Zähler im Gehirn auch mit? Also wisst ihr, der Kauanzahlszähler, wenn ich Kaugummi kau oder kennt er da den Unterschied? Das finde ich eine sehr lustige und sehr spannende Frage. Also, grundsätzlich ist es so, dass die kurze Antwort ist, ja, er zählt mit, aber das ist halt nicht das ganze Sättigungsgefühl. Es ist so, dass wenn du beginnst zu kauen, simulierst du ja Nahrungsaufnahme, aber es kommt dann nichts. Und das ist für den Körper wieder so eine Sache von, hallo, ich dachte, es kommt jetzt was zum Essen. Jetzt habe ich mich vorbereitet, hier die Enzyme, die Magensäure, alle stehen in den Startlöchern und jetzt lasst mich da hängen oder was. Und das heißt, ja, das hilft und es gibt auch Studien, die zeigen, dass bei vielen Menschen, die sind danach weniger hungrig. Die Studien sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, Studien, die zeigen, es macht überhaupt keinen Unterschied, die essen danach gleich viel. Es gibt Studien, da war eine, da essen die um 36 Kalorien weniger bei der nächsten Mahlzeit. Aber, und das ist eine wichtige Sache, finde ich, das ist individuell sehr verschieden. Und es schaut so aus, als würden die Übergewichtigen danach eher mehr essen und Normalgewichtige eher weniger. Das heißt jetzt nicht, dass es komplett verboten, sinnlos, wie auch immer ist, aber es ist so, also das subjektive, das persönliche Hungergefühl scheint reduziert zu sein. Bei manchen hilft es, dass sie ein bisschen weniger essen. Ich persönlich bin kein Fan davon, den Körper auszutricksen und zu sagen, wir tun jetzt so, als wird was kommen, dann kommt aber gar nichts. Und das merkst du nie. Ja, sondern wenn dir das gut tut, ich erkläre gleich, warum ich dafür oder dagegen bin, dann Kaugummi kauen ist jetzt weder der große Hebel, der dir hilft, noch der große Schaden, den er anrichtet. Ja. Also es gibt Studien, die zeigen, dass gerade bei einem Kaugummi, die schmecken ja oft nach was, vor allem so ein bisschen minzig, ist es so, nach Kaugummi kauen greifen Leute weniger zu Obst, weil wer schon mal nach Zähneputzen versucht hat, Orangensaft zu trinken, weiß, was ich meine. Wenn der Geschmack vom Kaugummi kann verändern, wie Nahrungsmittel danach schmecken. Und in dieser einen Studie da zum Beispiel haben sie dann spontan weniger nach Obst gegriffen, manchmal auch ein bisschen weniger nach Süßigkeiten, aber eher nach hochkalorischen, deftigen. Also es verändert, worauf du Lust hast. So. Manche Leute, die empfindlich sind, reagieren mit Magenreizen, manche schlucken Luft dabei. Das ist individuell sicher verschieden. Mein Thema, mein persönliches seit ein paar Monaten für Kaugummi ist Mikroplastik. Ich habe das nie realisiert. Ich dachte ja, das ist eine Kaumasse, was immer eine Kaumasse ist. Habe das echt nie überlegt. Das ist mein Job seit 20 Jahren. Ich habe nicht einen Gedanken darauf verschwendet, worauf wir da herumkauen. Wir kauen auf Plastik. Das ist eine Plastik. Masse, auf der wir herumkauen. Und dementsprechend werden auch ordentliche Mikroplastik freigesetzt. Die werden natürlich dann noch mit dem Speichel runterschlucken. Da gibt's noch nicht wahnsinnig viele Studien dabei. So ein, zwei kleinere gibt's. Und die zeigen, dass es deutlich erhöht ist, wenn du eine häufige Plastikkauerin bist. Auf der anderen Seite ist es so, wir wissen ja, bei Stress reagieren wir mit Flucht oder Kampf. Und Flucht oder Kampf ist Bewegung. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass ja Sport Stresshormone abbauen kann. Ja, zuerst erhöht er sie, aber dann baut er sie ab. Und jetzt habe ich mir überlegt, ist das auch bei Kaugummi-Kauen so? Und es ist wirklich so, dass die Kaugummi-Kauer schütten weniger Stresshormone aus als die Nicht-Kaugummi-Kauer. Also diese Art von Bewegung, vereinfacht wahrscheinlich ausgedrückt, hilft scheinbar dabei, Stresshormone zu reduzieren. Es muss man einfach abwägen, was dir wichtiger ist und wo du da liegst mit dem Hunger und mit der Sättigung. Aber ja, der Körper zählt mit, aber das ist halt nicht das einzige Sättigungssignal. Es kann helfen, Stress abzubauen. Bei manchen Leuten führt es dazu, dass sie weniger essen. Manche Leute essen mehr. Und das Mikroplastikthema würde ich im Hinterkopf behalten. Gut, ich freue mich immer über eure echt spannenden Fragen. Schickt sie mir unbedingt weiter an podcast@faustformel.com oder kommentiert auf Spotify oder YouTube, wo immer du das siehst. Und was dazu schreiben kannst, das schaue ich mir an und dann kommt es auf meine Liste. Und dann, wer für meinen Newsletter angemeldet ist, bekommt nicht nur den Newsletter kostenlos, sondern auch jede Woche eine E-Mail, wenn die neue Folge online ist. Und in dieser E-Mail ist ein Link und da könnt ihr über die nächsten Themen abstimmen. Damit eben wieder so ein Thema kommt wie die Sättigung, das ganz, ganz viele interessiert hat und ich die Sachen beantworte, die ihr mir schicken wollt oder die ihr beantwortet haben wollt. Ich freue mich sehr, wenn ihr das tut. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Baba.